Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zum Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange und wir werden heute ein Thema mal wieder auflegen. Vor gut 2 Jahren, da haben wir uns diesen Begriff Shared Decision Making schon mal vorgenommen, haben uns damals angeguckt, wie diese Kommunikation in der Praxis funktioniert. Also die Kommunikation zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin. Und vor allem haben wir darüber diskutiert, wie solche Gespräche idealerweise aussehen sollen. Shared Decision Making war das Stichwort. Also das heißt, medizinische Entscheidungen sollten immer in einer gemeinsamen Entscheidungsfindung beschlossen werden. Und unsere Expertin damals, das war Professorin Tanja Krones, die sagte dazu:
Deswegen ist es eine Haltungsfrage der Ärztin, erstmal auch einzugestehen oder sich wirklich das auch zu leben, dass wir ja wissen, es gibt ja so einen ganz berühmten Pie vom BMJ Clinical Evidence, wo man 3000 ausgewählte klinische Entscheidungen sich angeguckt hat. Und die meisten Entscheidungen in der Medizin sind eben Grauzone. Heißt, es gibt eben nicht schwarz und weiß, also klare Nicht-Empfehlung, klare Empfehlung. Die allermeisten Entscheidungen sind rein wissenschaftlich gesehen Entscheidungen, wo man wirklich das unterschiedlich sehen kann. Und es ist dann die Aufgabe der Ärztin, den Patienten nicht zu verunsichern, aber zu sagen, wissen Sie, die Medizin hat tatsächlich jetzt in dieser Situation mehrere Möglichkeiten und nicht falsch und richtig. Und weil ich Ihnen gerecht werden will und wir gemeinsam schauen, wenn es gerade wichtige Entscheidungen sind, ne, das ist natürlich auch die Frage, worum geht's, dass man dann den Menschen mitnimmt und sagt, deswegen kommt es wirklich auf Ihre Präferenzen an und wir schauen mal gemeinsam, ich helfe Ihnen dabei, das ist meine Aufgabe zu gucken, was wirklich von den Entscheidungen wirklich ihrem Leben und ihren Sorgen und ihren Wünschen am besten entspricht.
Wie gesagt, das war vor 2 Jahren und jetzt hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das IQWiG, einen sogenannten Themencheck-Bericht zu Shared Decision Making veröffentlicht. Und das ist eine sehr, sehr, sehr große Recherche nach Studien, die verschiedene Möglichkeiten dieser gemeinsamen Entscheidungsfindung untersucht haben. Und ich freue mich, heute im Igel Podcast Studio zu begrüßen zwei der sieben Autorinnen und Autoren dieses Berichts. Und das ist Doktorin Marion Danner, Diplom-Volkswirtin und Gesundheitsökonomin, und Doktorin Anne Rummer, Juristin und Medizinethikerin. Schönen guten Tag zusammen.
Guten Tag.
Frau Danner, fangen wir doch mal bei Ihnen an. Shared Decision Making kann gut funktionieren. Also ich habe mal reingeguckt in diese Studie. Shared Decision Making kann gut funktionieren, aber es gibt etliche offene Fragen. Kann man Ihre Recherche so ganz grob so zusammenfassen?
Ja, ich würde sagen, man kann das grob so zusammenfassen und ich würde auch ganz gern das nochmal ein kleines bisschen spezifizieren in ein paar Sätzen. SDM kann gut funktionieren. Das war ein Hauptergebnis unseres Berichts. Wenn es gute Instrumente zur Unterstützung von SDM gibt, wie zum Beispiel Entscheidungshilfen, die ja in unserem Bericht auch sehr gut abgeschlossen haben. SDM kann gut funktionieren, wenn alle Beteiligten mitmachen. Ärzte, Ärztinnen, Patienten, Patientinnen, wenn sie SDM wollen und es auch durchführen. Und vielleicht auch last but not least, SDM kann funktionieren und muss auch funktionieren, nämlich aus ethischer und rechtlicher Sicht, Stichwort Patientenrechtegesetz. SDM ist ganz essentiell wichtig und wesentlich, damit Patientinnen an Autonomie gewinnen und selbstbestimmt Entscheidungen im Gesundheitswesen und über ihre Gesundheit treffen können.
Aber wichtige Punkte, also diese Instrumente werden wir sicherlich noch zur Sprache bringen. Dieses Augenhöhe höre ich daraus zwischen Ärztin und Patientin, das muss gegeben sein. Aber sicherlich werden wir da auch noch dazu kommen. Frau Rummer, diese Recherche, also ich gucke vor mich, der Bericht liegt hier vorher auf dem Tisch, der wiegt ungefähr 2,5 bis 3 Kilo. Was haben Sie, oder wie umfangreich war diese Recherche? Was haben Sie da alles gefunden?
Also die Recherche war sehr umfangreich. Das war eine auf Vollständigkeit angelegte Recherche. Und zwar haben wir mit einer systematischen Recherche nach Übersichtsarbeiten gesucht. Das heißt Arbeiten, in denen viele Studien schon zusammengefasst sind. Das aber nicht nur, sondern wir haben auch in Referenzlisten geguckt, wir haben Autorenanfragen gestellt, wir haben eine Befragung gemacht von Experten im Rahmen einer Anhörung. Da konnten Experten auch noch sagen, welche Studien sie für wichtig halten. Wir haben im Laufe des Projekts geguckt, ob es aktuelle Arbeiten gibt, die im Projektverlauf veröffentlicht werden. Haben wir tatsächlich auch eine gefunden, die wir noch einschließen konnten. Und das ist nur der Teil zur Bewertung der medizinischen Vor- und Nachteile. Darüber hinaus gab es ja noch weitere Bereiche, die abgedeckt wurden, der ethische, der rechtliche, der soziale und der organisatorische Bereich. Da sind jeweils noch eigene Recherchen gelaufen.
Also es ist seit Jahren, also in Mode hört sich so despektierlich an, aber es ist eine gewollte Entwicklung, dass eben Ärzte und Patienten miteinander sprechen und dass eben die gemeinsame Entscheidungsfindung oben ansteht. Und jetzt nach vielen, vielen Jahren, wo man das immer gemacht hat und auch viele Instrumente entwickelt hat, haben sie sozusagen mal eine Zwischenbilanz gemacht, einen dicken Strich. Und diese Recherche auf Vollständigkeit heißt, das ist the state of the art, das steht der Stand der Dinge.
Das ist der Stand der Dinge heute, wie er ist. Wir haben 7 systematische Übersichten gefunden, da sind gut 250 Studien drin zusammengefasst. Und das sind die hochwertigen Studien, die aktuellen Studien. Genau die wollten wir haben für den
Kommen wir auch noch gleich dazu. Shared Decision Making. Welche Vorteile bringt eine gemeinsame Behandlungsentscheidung? Diese große Zwischenbilanz, darüber sprechen wir heute in der Episode des Eagle Podcasts. Und wir fangen nochmal ganz, ganz, ganz am Anfang an, wie wir das auch vor 2 Jahren bei der Folge über Shared Decision Making gemacht haben und fragen, was ist das überhaupt?
Eagle Podcast. Checkbox.
Shared Decision Making oder auf Deutsch partizipative Entscheidungsfindung ist eine Form der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Sie sieht vor, Informationen auszutauschen und eine Entscheidung gemeinsam und gleichberechtigt zu finden, etwa mit Blick auf eine Behandlung. Die Kommunikation in diesem Konzept erfolgt also zweiseitig. Sowohl der Arzt als auch der Patient stellen Fragen und beantworten Fragen. Hierfür bezieht der Arzt seinen Gesprächspartner in alle wichtigen Aspekte mit ein. Der Patient wiederum bespricht seine Anliegen offen und erklärt seine Präferenzen. Ziel ist es, gemeinsam über eine angemessene medizinische Untersuchung oder Behandlung zu entscheiden und diese zu verantworten.
Eagle Podcast.
Shared Decision Making, welche Vorteile bringt eine gemeinsame Behandlungsentscheidung? Das fragen wir heute in der Episode des Eagle Podcasts mit Doktorin Marion Danner und Doktorin Anne Rummer. Frau Danner, so eine Shared Decision Making Intervention, wie sieht das eigentlich aus? Nehmen Sie mich mal mit in diese Arztpraxis. Wie sieht das aus? Welche Möglichkeiten gibt es denn für Arzt, Ärztin und Patient, Patientin?
Ja, also zum einen gibt es eben die Intervention, die wir jetzt auch im Bericht untersucht haben. Da ist die erste und die vielleicht im Moment im Vordergrund stehende Intervention die Entscheidungshilfen oder die evidenzbasierte Gesundheitsinformation. Der Patient wird sehr umfassend in einer Entscheidungshilfe über die eigene Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten, die für den Patienten zur Auswahl stehen, informiert, evidenzbasiert, aktuell. Und erhält dadurch wichtiges Wissen, was ihn eben in die Lage versetzt, dann mit dem Arzt zusammen ins Gespräch zu gehen, auch Präferenzen des Patienten zu besprechen und zu einer gemeinsamen partizipativen Entscheidung wirklich zu kommen. Die nächste SDM-Intervention, die auch im Bericht im Fokus stand, war das sogenannte Decision Coaching. Das funktioniert oft auch zusammen mit Entscheidungshilfen. Das heißt, da sind Personen, die PatientInnen darin anleiten, Entscheidungshilfen zu nutzen und zu verstehen und sich gezielt auf ein Entscheidungsgespräch oder ein Behandlungsgespräch vorzubereiten.
Sie sagen Entscheidungshilfen, sind das einfach Texte, aufklärende Texte oder?
Das kann sehr unterschiedlich sein. Ach so. Also es kann sein, dass es gibt Entscheidungshilfen, da ist in der Faktenbox einfach die Kernvor- und Nachteile von Behandlungen, die dem Patienten hier zur Auswahl stehen, evidenzbasiert dargestellt. Aber es gibt auch Entscheidungshilfen, die sehr umfangreich sind, Online-Entscheidungshilfen, die die Patientin, der Patient dann vielleicht zusammen mit einem sogenannten Decision Coach auch durchgeht, bespricht. Und da gibt es dann sehr viele Informationen, einmal über die Erkrankung des Patienten, damit er das besser versteht, über die Handlungsoptionen, über die Vor- und Nachteile dieser Optionen. Da gibt es dann zum Teil sogar auch Präferenzerhebungstools, wo man nochmal systematisch der Patient versucht, seine Präferenzen in eine gewisse Ordnung zu bringen und für sich selber deutlich zu machen. Ja, und diese Entscheidungshilfen helfen eben dann, den Patienten optimal auf ein Gespräch vorzubereiten. Ja.
Was ich mich frage, ich habe ja gerade schon gesagt, dieser Begriff Shared Decision Making ist nicht neu, sondern wurde im Grunde schon seit Jahren diskutiert und auch für gut eigentlich geheißen. Von welchen Prämissen sind die Leute eigentlich ausgegangen? Also wodurch haben sie geglaubt, kann Shared Decision Making wirklich helfen?
Eigentlich ist das ein ethischer Aspekt, und zwar die Stärkung der Patientenautonomie. Wenn wir einen Patienten durch Shared Decision Making in die Lage versetzen, wie das Frau Danner eben gesagt hat, Informationen liefern, dass er wirklich versteht, welche Behandlungsoptionen er jetzt hat, wenn er versteht, wo die Vor- und Nachteile sind, erst dann hat er die fundierte Grundlage, um eine Entscheidung zu treffen, wirklich eine autonome Behandlungsentscheidung zu treffen.
Also das heißt, das Ziel war immer so eine Art Selbstautonomie, und ob das dann auch ein medizinischen Effekt hat, irgendwie, da wusste man gar nicht so gut.
Ja, das war erstmal der Ausgangspunkt, die Patientenautonomie zu steigern. Das ist ja ein ethisches Prinzip, das steht gar nicht in Frage. Wenn man sich wundert, warum man jetzt so viele Studien dazu macht, das hat den Hintergrund, dass man jetzt rausfinden möchte, welche Maßnahme ist denn am besten geeignet, um das wirklich zu steigern. Nicht nur die Patientenautonomie, sondern dann kann man ja auch gucken, welche anderen Effekte hat das zum Beispiel noch. Also zum Beispiel kann das die Gesundheit auch verbessern etwa, oder was genau, welche Aspekte werden gesteigert? Patientenautonomie ist ja ein großer Begriff. Ist das das Wissen? Ist das das Gefühl von Selbstwirksamkeit? Ist das die Zufriedenheit?
Wie verbreitet ist das denn? Also Frau Danner, was Sie gerade sagten, da habe ich gedacht, naja, in dieser Arztpraxis, und da gehören ja zumindest schon mal zwei dazu, die das auch wirklich wollen, nämlich Arzt, Ärztin und Patient, Patientin. Ich kann mir vorstellen, viele Patienten, die sagen vielleicht, es ist mir egal, machen Sie einfach, was Sie für richtig halten.
So. Ja, genau, aber da sollten wir vielleicht auch nochmal anknüpfen, weil ich eben ja noch nicht ganz die SDM-Intervention alle genannt habe. Es gibt auch noch die SDM-Intervention, die wir auch im Bericht untersucht haben, nämlich die Schulung, die SDM-Schulung von Ärztinnen und Ärzten und von anderen Leistungserbringern, also auch Pflegepersonal. Und die ist eben auch ganz wichtig, diese andere Seite, die Ärztinnen und Ärzte, die SDM eben ja auch praktizieren müssen, damit es stattfinden kann. Und nicht zuletzt haben wir im Bericht auch untersucht, flankierende Maßnahmen, nämlich solche Flyer oder Broschüren in Wartezimmern, wo PatientInnen aufgefordert werden, sich auch aktiv in Behandlungsgespräche einzubringen. Und nicht zuletzt haben wir auch komplexe Interventionen untersucht, wo viele SDM-Interventionen zusammen angewandt wurden. Und wenn man das jetzt mal zurückführt auf Ihre Frage wieder, wie kann SDM funktionieren oder wie können wir zum Ziel kommen, dann muss man sagen, SDM kann funktionieren, wie ich eingangs schon sagte, wenn beides wollen, Patientin, Patient, Ärztin und Arzt, und wenn beides auch können. Also es bringt wenig, wenn der selbstbestimmte Patient gut informiert in ein Patientengespräch geht und der Arzt aber mit diesem selbstbestimmten Patienten gar nicht umgehen kann. Also auch der Arzt muss natürlich, das muss auf fruchtbaren Boden fallen, und der Arzt muss natürlich im besten Fall SDM geschult sein, um mit dem Patienten in den Austausch zu treten, Präferenzen des Patienten zu erfragen und dann gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen. Dann kann SDM funktionieren. In der Realität ist SDM leider eher die Ausnahme als die Regel. Es kann funktionieren, aber leider funktioniert es in unserem Versorgungsalltag noch nicht regelhaft.
Es ist eine persönliche Entscheidung der Ärztin und des Arztes. Ich mache das so.
Genau.
Genau. Aber dann kommen wir jetzt mal zu der großen Zwischenbilanz, zu dem dicken, nicht Schlussstrich, aber Zwischenbilanzstrich, den Sie gezogen haben. Frau Brummer, Sie haben gerade schon gesagt, wie viele Studien Sie gefunden haben und auch in verschiedenen Bereichen, medizinische, soziale Aspekte und so weiter und so fort. Welche positive Effekte durch SDM konnten Sie denn nach Durchsicht all der Studien feststellen?
Im Vergleich zur Standardversorgung haben Patienten mit der Anwendung von SDM-Maßnahmen zum Beispiel eine verbesserte Arzt-Patient-Kommunikation. Die Patientinnen und Patienten sind besser eingebunden in das Behandlungsgespräch. Sie wissen mehr über die Behandlungsmöglichkeiten. Sie wissen mehr über Risiken, die mit den Behandlungsmöglichkeiten verbunden sind. Sie haben mehr Vertrauen in ihre eigene Entscheidung. Und es gibt eine größere Übereinstimmung zwischen den eigenen Zielen, die die Patienten haben, und der getroffenen Entscheidung, die dann gefallen ist.
Also Ziele sind jetzt in dem Fall dann Behandlungsziele. Also was wünsche ich mir als Patient von dieser Behandlung?
Genau.
Genau, und das gilt für Entscheidungshilfen.
Das gilt für Entscheidungshilfen. Das war die Intervention, die am besten untersucht war. Und das sind alles Ergebnisse, die bezogen sind auf diesen Shared Decision Making Prozess. Wir haben natürlich auch geguckt, ob es Ergebnisse gibt, die direkt die Gesundheit betreffen. Also wir untersuchen sonst zum Beispiel die Sterblichkeit oder die Verbesserung von Symptomen.
Genau, da wollte ich gerade mal zwischenfragen, ob das, was Sie gesagt haben, bestätigt ja, dass Shared Decision Making eben für diese Patienten und Patientinnen Autonomie wirklich, wirklich viel tut.
Ja.
Und dass diese Ansprüche, dass die auch durchaus erfüllt werden.
Ja, genau.
Das sagt aber noch nichts aus über medizinische Effekte dieser Methodik.
Das ist richtig. Die haben wir gesucht, die medizinischen Effekte. Wir mussten aber feststellen, dass das in den Studien nicht gut untersucht wird. Und wenn es untersucht wird, dann wird es nicht gut dargestellt. Das heißt nicht, dass es keine Effekte gibt. Das heißt aber, dass wir nichts berichten können dazu, weil es einfach nicht plausibel genug berichtet ist. Das ist eine der Sachen, die wir kritisieren und wo wir sagen, da könnte man in künftigen Studien wirklich besser, strukturierter nachgucken, das besser erheben und beschreiben, damit man dann Schlüsse ziehen kann, welche Intervention denn vielleicht auch positive Effekte haben auf gesundheitsbezogene Aspekte oder auch negative, kann ja auch sein.
Aber helfen Sie mir da auf die Sprünge. Sie haben am Anfang ja des Podcasts gesagt, wie viele Studien und wie viele 100 Einzelstudien sozusagen auch mit reingeflossen sind. Es kann doch nicht sein, wenn ich solche Studien mache, dann möchte ich doch wissen, ist eine Behandlung besser, wenn sie unter dieser Voraussetzung mit Shared Decision Making irgendwie. Es kann doch nicht sein, dass ich diese ganze Studie diese Frage nicht gestellt habe.
Manche haben sich die Frage schon gestellt, aber die haben dann keine plausible Antwort dazu darstellen können. Die haben das einfach mit nicht validen Messinstrumenten untersucht oder wir haben gegensätzliche Aussagen gefunden. Und was vielleicht auch ein Grund dafür ist, man kann diese Frage vielleicht gezielt untersuchen, wenn man sich um ein bestimmtes Krankheitsbild kümmert. Also wenn man beispielsweise eine Studie macht oder eine Entscheidungshilfe einsetzt zur Behandlung eines ganz bestimmten Krankheitsbildes. Und dann kann man hinterher gucken, ob die Patienten beispielsweise mit Entscheidungshilfe gesünder sind am Ende der Studienlaufzeit als die anderen. Was wir aber gemacht haben, wir wollten ganz umfassend wissen, unabhängig von bestimmten Krankheitsbild, alle Erkrankungen, die es gibt, in denen Entscheidungshilfen oder andere SDM-Maßnahmen zum Einsatz kommen. Wie wirkt das da?
Welche Studien oder was fehlt, um wirklich da sozusagen schlussendlich eine Entscheidung zu finden?
Naja, also ich finde, wir haben schon, oder die Studien, die es gibt, gerade zu Entscheidungshilfen, haben deutlich gezeigt, dass es auf die unmittelbaren Effekte von Entscheidungshilfen, dass man die sehr gut messen kann. Die verbesserte Gesprächsqualität mit dem Arzt, der informiertere Patient, all diese Aspekte.
Entscheidungshilfe ist immer das sozusagen in einem Gespräch oder durch zusätzliches Informationsmaterial, das Wissen bei den Patienten und Patientinnen irgendwie über die eigene Situation, über die Krankheit, über die Behandlungsmöglichkeiten.
Genau, das ist der Einstieg. Wissen. Ja.
Und dann immer dann sprechen Sie von Entscheidungshilfe.
Dann sprechen wir von Entscheidungshilfen. Und damit geht der Patient dann in das Arzt, mit dem Wissen, das er hat, geht er in das Arzt-Patient-Gespräch, tauscht sich aus und der eben SDM-geschulte Arzt oder der Arzt, der es von Natur aus vielleicht auch einfach gut kann, der fragt den Patienten dann auch, was sind denn deine Präferenzen? Was ist dein Hintergrund? Was willst du? Und tauscht sich wirklich aktiv mit dem Patienten über die verschiedenen Optionen aus und trifft dann eine Entscheidung. Und diese Studien haben wir ja gefunden, die zeigen, dass gerade Entscheidungshilfen das sehr gut unterstützen, diesen Prozess. Die mittelbaren Effekte von Entscheidungshilfen, nämlich die Effekte auf die Gesundheit, vielleicht auch eine Verbesserung der Gesundheit, wie Frau Rummer eben sagt, oder vielleicht auch einfach die Reduktion von oder die Verringerung von Ängsten und Sorgen, die Patienten vielleicht Bezug auf ihre Erkrankung oder die Handlungsmöglichkeiten haben. Die konnten wir nicht nachweisen, weil es einfach nicht genug aussagekräftige Evidenz dazu gab. Und dazu muss man eben, und das sagte Frau Rummer ja eben, diese Studien, also viele Studien beziehen diese langfristigen Erhebungen, auch gar längerfristigen Erhebungen auch gar nicht ein. Und machen die einfach nicht, weil für sie die unmittelbaren Effekte im Vordergrund stehen. Das ist ganz klar so, das konnten wir ganz klar so sehen. Wir haben aber diese mittelbaren Effekte dennoch mit untersucht, weil es uns wichtig war zu sehen, ob nicht Patientinnen und Patienten vielleicht auch durch Entscheidungshilfen nachher mehr Sorgen und Ängste haben. Das wäre ja ein wichtiges Ergebnis, wenn es so wäre. Konnten wir aber natürlich nicht sehen, weil es auch nicht genug Evidenz gibt. Also wir können zu diesem Bereich quasi keine Aussage treffen und würden uns natürlich wünschen, dass es gut gemachte, randomisierte, kontrollierte Studien gibt, die auch beide Ergebnisarten erheben und berichten. Das wäre auch in unserem Sinne natürlich.
Heißt, es hat unglaublich positive psychologische Effekte, aber keine medizinischen.
Na, heißt, es hat unglaublich positive Effekte auf den Prozess an sich, den Entscheidungsprozess. Und darüber hinaus können wir keine Aussagen treffen.
Genau.
Deshalb habe ich gerade gefragt, was fehlt? Also müssen diese Studien dann neu mit einer neuen Fragestellung an die Sachen rangehen? Oder weil, wie gesagt, Sie haben ja hunderte von Studien sozusagen mit einfließen lassen in diesen Bericht.
Das ist richtig. Vielleicht müssten die Studien von Beginn an, von Konzeption an darauf ausgelegt sein, diese Aspekte auch zu erheben. Und dann müssen die eine gewisse Laufzeit haben. Wenn ich eine Studie mache, wo ich nur gucken will, wie zufrieden sind die Patienten mit dem Gespräch, dann kann ich das direkt abfragen, wenn das Gespräch gelaufen ist. Wenn ich rausfinden möchte, sind die Patienten hinterher gesünder, dann muss ich in der Studie noch länger warten, bis die Behandlung abgeschlossen ist und bis eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Und dann müssen die wieder untersucht werden, um zu gucken, von Ärzten müssen die untersucht werden, sind die jetzt besser dran als die, die das nicht, keine Entscheidungshilfe beispielsweise hatten. Das heißt, die Studien laufen länger, die Studien kosten viel mehr Geld und sind wesentlich aufwendiger. Aber machbar.
Gibt es denn so Differenzierungen, dass man sagen kann, also es ist ja für mich als Patient was anderes, wenn ich mit einer chronischen Krankheit in einen SDM-Prozess hineingehe oder wenn ich einfach nur im Winter eine Halsentzündung habe. Wurde da so ein bisschen nach medizinischer Indikation auch differenziert, wer am meisten profitiert?
Nein, in diesem Bericht haben wir wirklich übergreifend geschaut. Aber was wir schon gesehen haben, ist auch, dass es Studien gibt in bestimmten Indikationen, wo es zum Beispiel auf Adhärenz von Patienten, Adhärenz zu einer bestimmten Medikation ankommt. Da kann man schon auch teilweise in Studien sehen, dass Patientinnen nach Nutzung einer Entscheidungshilfe einfach adhärenter ihre Medikamente einnehmen, weil sie vielleicht auch mehr gesehen haben, mehr verstehen, dass es wichtig für sie ist, diese Medikamente einzunehmen. Und da kann es dann auch eben diese positiven Effekte geben. Aber die gab es eben nicht durchgehend und in allen Indikationen. Da gibt es nach Indikationen Unterschiede, ganz klar. Und das wäre mit Sicherheit auch noch eine nächste interessante Aufgabe, da nochmal genau zu gucken, in welchen Indikationen bringt es ganz besonders viel Sinn, vielleicht auch Entscheidungshilfen einzusetzen und SDM zu praktizieren.
Wenn man sich diesen großen Zwischenbericht, wenn man sich das jetzt anguckt, was ist denn Ihre Einschätzung, Frau Rummer, was würde das bedeuten für einen Arzt, für eine Ärztin mit einer Praxis? Was können Sie rausziehen, was sich unmittelbar eben auch auf die Arbeit in der Praxis auswirkt?
Die Hoffnung dieses Berichtes ist, dass die von den Ärzten, Ärztinnen zur Kenntnis genommen wird, dass die Erkenntnis reift bei den Ärztinnen, dass das wirklich sinnvoll ist, Shared Decision Making zu praktizieren, dass es sinnvoll ist, solche Interventionen wie Entscheidungshilfen, die ja schon viel verfügbar sind, tatsächlich einzusetzen, dass Patientinnen davon profitieren, wenn sie das tun, und dass es auch in der Regel nicht mit dem Patientenrechtegesetz oder mit ethischen Normen konform geht, wenn man das ignoriert. Das wäre das, was meines Erachtens Ärzte mitnehmen können aus diesem Bericht.
Noch was?
Naja, ich weiß nicht, wir hatten ja eigentlich schon so ein Praxisbeispiel uns auch mal so vor Augen, was vielleicht auch klar macht, worauf es eigentlich ankommt. Wir hatten dieses Praxisbeispiel vom vorderen Kreuzbandriss, wo wir auch selber mal eine Entscheidungshilfe zu erstellt haben. Und ich finde, daran kann man das sehr schön sehen, dass ich selber hatte diese Erfahrung auch des vorderen Kreuzbandrisses und ich bin zu einem Orthopäden gekommen, der gleichzeitig auch operierender Orthopäde war. Und mir wurde damals gesagt, okay, das muss operiert werden. Da wird eine Sehne aus einem anderen Teil ihres Körpers entnommen und das ist dann der Kreuzbandersatz. Der wird eingesetzt. Also genau, so kennt man das. Und ich glaube,
Shared Decision Making.
Genau. Und ich glaube, da
so und dann machen wir das so und das haben wir immer so gemacht. Und
genau, richtig. Und ich glaube, genau das ist auch was, wo viele sich wiedererkennen. Und die andere Seite wäre eben jetzt, ich hätte damals eine Entscheidungshilfe bekommen, wo meine beiden Behandlungsoptionen dargelegt würden, nämlich auf der einen Seite die Operation, auf der anderen Seite die konservative Behandlung mit Physiotherapie, Bewegungstherapie. Die Operation ist invasiv, bringt mir aber mehr Stabilität im Kreuzband nachher. Das heißt, wenn ich sehr sportlich bin, auch Leistungssportler, da sagt man, die sollten das auf jeden Fall machen. Aber wenn ich vielleicht auch Kontraindikationen gegen eine Operation habe, ist die andere Option besonders wichtig für mich, denn ich kann auch über die konservative Behandlung, meine Muskulatur stärken, das Kreuzband vielleicht auch nur teilgerissen kann, wieder zusammenwachsen. Also es gibt diese Option und die ist mit Sicherheit für verschiedenste Typen von Patienten nicht unrelevant und deshalb ist es wichtig, ausgewogen, evidenzbasiert die Vor- und Nachteile beider Optionen zu kennen. Das wäre mir damals auch wichtig gewesen. Im Nachhinein weiß ich das. Damals wusste ich es nicht und habe mich auch öfter geärgert über diese Situation.
Das heißt, der erste Schritt, wir waren ja so ein bisschen, was bedeutet das für den Arzt, die Ärztin in der Praxis? Der erste Schritt ist sozusagen, die Prioritäten oder Präferenzen der PatientInnen dann ernst zu nehmen oder die überhaupt erstmal abzufragen.
Genau, zuerst mal überhaupt zu sagen, es gibt verschiedene Optionen für sie, weil das tun, glaube ich, viele Ärzte schon gar nicht, sondern gehen zielgerichtet in eine Option. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung und Erfahrung. Und es wäre mit Sicherheit in den meisten Situationen sinnvoll, erstmal die Option zu benennen. Auch wenn es eine Option ist, sie können auch nichts tun und darauf verzichten, jetzt etwas zu unternehmen.
Aber wenn Sie sagen, dass Sie sich das wünschten eigentlich, dass es, Sie haben gesagt am Anfang, dass sehr wenige das eigentlich auch nutzen in der Praxis. Wenn Sie sagen, Sie wünschen sich, dass das mehr wird, was müsste sich denn, oder ja, was sind denn so die großen Stellschrauben, dass sich das ändert, um irgendwie diese Idee Shared Decision Making überhaupt in die Praxen hineinzubekommen, Frau Rumm?
Das eine Ding ist sicherlich, dass immer als hinderlicher Faktor der Zeitmangel angeführt wird. Das heißt, es müsste mehr Zeit sein. Und Zeit lässt sich ja nun nicht kaufen, aber Zeit ließe sich bezahlen. Wenn man also es finanziell positiv besetzt, dass Ärzte Shared Decision Making Gespräche führen, sprich, dass es dafür eine eigene Abrechnungsziffer gäbe, dann würde das vermutlich helfen, dass das auch mehr gemacht würde. Das wäre so eine Stellschraube.
Das finde ich einleuchtend, denn jemanden oder einen Patienten, eine Patientin dann entsprechend aufzuklären, dauert natürlich ungefähr 7-mal so viel Zeit, als zu sagen, das machen wir so, weil da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, genau. Ja, weitere Faktoren, die Stellschrauben, an denen man drehen kann, ist ganz bestimmt, dass man mehr Kenntnis in die Ärzteschaft bringt. Die Ärzte haben nun einfach die Schlüsselfunktion, um das nach vorne zu bringen in den Praxen und in den Krankenhäusern. Das heißt, schon im Studium müsste das ein Thema sein. Später während des Berufs in den Fortbildungen, in den Weiterbildungen, da sollte das viel mehr Gewicht bekommen, damit das einfach Normalität wird, dass Shared Decision Making Teil der Behandlung ist und kein nice to have, sondern etwas, was wirklich gemacht werden muss.
Aber auch das ist ja jetzt keine neue Idee. Also wir reden ja auch seit Jahrzehnten von sprechender Medizin. Und ja. Ich habe auch den Eindruck, junge Ärztinnen, junge Ärzte, die machen das anders als die Götter in Weiß, die ich vielleicht in meiner Kindheit noch kennengelernt habe. Aber anscheinend Frau Dörner, es reicht noch nicht.
Na, es reicht definitiv noch nicht, aber da, wo Sie die jungen Ärzte und Ärztinnen ansprechen, wir haben ja im sozialen Teil unseres Berichtes auch mehrere Studien analysiert zu diesem Thema, warum machen Ärzte es eigentlich nicht, warum nutzen die SDM nicht. Und da wurden junge Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel in einer Studie der Bertelsmann Stiftung befragt. Und ein wichtiges Ergebnis dieser Fokusgruppengespräche, also Gruppengespräche, die mit diesen jungen Ärztinnen und Ärzten geführt haben, war, dass es einmal natürlich die Haltung der Ärzte ist, wenn der Chefarzt das nicht will, das SDM macht die ganze Abteilung das nicht. Also es ist einfach wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte davon überzeugt werden, dass SDM wichtig ist. Aber was sie auch gesagt haben war, es fehlt uns oft an guten Instrumenten, um Patientinnen und Patienten wirklich auch mitzunehmen und gut zu informieren, weil das kriegen wir einfach im täglichen Ablauf nicht hin. Und da kämen die Entscheidungshilfen.
Dann meinen Sie
genau, zum Beispiel.
Das ist ja ein aufklärendes Material.
Genau.
Das können Filme sein, das
genau.
können Texte sein.
Genau.
Das können auch Tabellen sein oder Anschauungstafeln oder sowas. Ne? Das heißt, da wäre dann eher die pädagogische Abteilung bevor.
Genau, und
sowas
da
auch zu erstellen.
Genau, und da könnten nämlich dann Behandlungsgespräche auch mit Hilfe solcher Instrumente nicht länger werden, sondern vielleicht im Endeffekt sogar kürzer, weil der Patient schon vorbereitet in die Gespräche kommt und der Arzt vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit aufwenden muss, um die über alles zu informieren, sondern nur noch für den Austausch.
Was sicherlich sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Absolut, ja, absolut.
Sprechende Medizin dauert halt einfach.
Ja, genau.
Ja. Jetzt haben wir mit diesem 2,5 Kilo Bericht, den ich jetzt noch mal in der Hand habe, haben wir angefangen, dann wollen wir mit dem auch schließen. Es ist ein Bericht, Frau Rummer, haben Sie gesagt, der ist auf Vollständigkeit ausgelegt. Das ist eine Zwischenbilanz in einer Gründlichkeit, wie es bisher noch nicht passiert ist. Wird es da eine Wiederauflage geben, in der Hoffnung, dass eben Studien dann auch sich mit medizinischen Endpunkten vielleicht mehr noch beschäftigen?
Hoffentlich. Ob es beauftragt wird nochmal, weiß ich nicht. Aber im internationalen Sektor wird das ganz sicher weiter beobachtet werden. Und wie das bei uns läuft, ob nochmal das IQWiG sagt, wir gucken nach 5 oder nach 10 Jahren nochmal, das ist offen. Würde ich mir wünschen.
So, das ist der Stand der Dinge. In 2,5 Kilo Papier zusammengefasst. Und trotzdem bleiben sehr, 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 sehr viele Fragen offen. Ich denke, das ist das, was auch in dem Gespräch jetzt herauskam. Shared Decision Making, welche Vorteile bringt eine gemeinsame Behandlungsentscheidung? Das haben wir heute gefragt. Viele Vorteile haben Sie benennen können. Andere Vorteile, von denen man gehofft haben, haben sich nicht richtig gefunden. Welche Erkenntnisse eben aus diesen Studien dieser Art der Kommunikation sich ergeben. Das war Thema im Eagle Podcast. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Ihnen, Doktorin Marion Danner, Diplom-Volkswirtin und Gesundheitsökonomin. Vielen Dank.
Danke auch.
Und Doktorin Anne Rummer, Juristin und Medizinethikerin. Vielen Dank auch Ihnen. Zwei der insgesamt 7 Autorinnen und Autoren, die an diesem Themencheck Bericht zu Shared Decision mitgearbeitet haben. Vielen Dank. Wie immer können Sie Kommentare abgeben zu dieser Folge. Sie können uns gerne ein Feedback geben und auch eigene Meinungen und eigene Themenvorschläge. Daran sind wir ebenfalls interessiert. Das ist uns sehr willkommen. Und am leichtesten ist das möglich auf unserer Homepage eagle-monitor.de. Da finden Sie mit einem Klick zu den Seiten dieses Podcasts und mit uns Kontakt aufnehmen. Ich bin Andreas Lange. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank und bis bald.
Eagle Podcast.